Nicht warten, durchstarten mit Indeed. Beschleunige dein Recruiting jetzt auf indeed.com/julep. Mit einer Premium-Stellenanzeige wird dein Angebot ganz oben auf der Seite platziert. Für mehr Sichtbarkeit, damit du schneller die richtigen Mitarbeiter findest und einstellen kannst. Und das Beste, das alles funktioniert ohne monatliches Abo oder langfristige Verträge. Du zahlst nur für Ergebnisse. Sicher dir jetzt 75 Euro Guthaben auf eine Premium-Stellenanzeige auf indeed.com/julep. Es gelten die AGB.
So, ich habe den Roman durchgelesen, natürlich.
Echt? Wie hast du das denn geschafft in der Zeit?
Indem man einfach anfängt zu lesen und dann einfach durchrutscht. So ist der Roman ja geschrieben, den legst du ja nicht weg, wenn du nicht musst.
Das ist ja echt? Das ist ja klasse.
Sonntag, 23. März 2025. Willkommen bei Indubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann und die heutige Folge möchte ich einem Mann widmen, der leider viel zu früh von uns gegangen ist, Gunnar Kaiser. Gunnar Kaiser war Schriftsteller, Philosoph und ein Ausnahmetalent. In der Corona-Zeit war er für viele Menschen eine wichtige intellektuelle Stütze. Für die einen war er ein Philosoph, für andere ein Rechtspopulist und Verschwörungstheoretiker, für wieder andere ein großer Denker, Aufklärer und Freiheitskämpfer. Am 12. Oktober 2023 starb er an einer Krebserkrankung und leider war es mir nicht vergönnt, ihn persönlich kennenzulernen, ganz anders als meinem heutigen Gast. Sein Name ist Raymond Unger, er ist Künstler und Autor des Buchs »Habe ich genug getan?« in Memoriam Gunnar Kaiser. Sein aktueller Roman trägt den Titel Kai, K-A-I, ein Wissenschaftsthriller, der in einer albtraumhaften Welt spielt, in der sich die Grünen und die CDU zu einer Partei zusammengeschlossen haben, zu der Grünen Demokratischen Union. Und während das in Deutschland passiert, wird die ganze Welt von einer künstlichen Intelligenz gefangen gehalten, eine künstliche Intelligenz, die zum wahrhaft Bösen mutiert ist. Also der Roman ist ein Thriller, eine Dystopie, ein Horrorroman, eine Satire, ein Ritterroman, wie sich am Ende herausstellt, ohne zu viel verraten zu wollen. Und über diesen Roman, aber auch über Gunnar Kaiser, werde ich heute mit dem Autor sprechen. Er ist heute hier. Hallo Raymond.
Hallo lieber Gerd, ich freue mich sehr.
So, ich habe schon erwähnt, in deinem Roman geht es unter anderem um die künstliche Intelligenz Kai. Aber bevor ich über die künstliche Intelligenz sprechen werde, möchte ich über die menschliche Intelligenz sprechen, und zwar über die konkrete menschliche Intelligenz von Gunnar Kaiser. In deinem Buch »Habe ich genug getan?« in Memoriam Gunnar Kaiser schreibst du: »Zugunsten von Wahrheit und Aufklärung entscheidet sich Kaiser gegen eine Mainstream-Karriere und wird über Nacht zur Persona non grata.« Und das war ja tatsächlich so. Gunnar Kaiser war eine Persona non grata. Im Gegensatz zu all den öffentlich-rechtlichen Experten für dies und das, wie zum Beispiel hier dieser Schreckhardt von Hirnsausen oder wie der Hofner heißt.
Ja.
Aber Gunnar Kaiser war eben kein solcher Hofner. Du hast ihn kennengelernt. Sag mir, was war Gunnar Kaiser für ein Mensch?
Ja, Gunnar Kaiser war erstmal sehr, sehr klug und sehr gebildet. Und auch ein bisschen eitel, da hat er aber kein Geheimnis draus gemacht. Und er gehörte zu den, wie ich finde, führenden Intellektuellen. Und er hat sich eben ganz besonders in der Corona-Krise profiliert. Und er musste auch an irgendeinem Punkt eine Grundsatzentscheidung treffen. Denn Gunnar war ja auf dem besten Wege, ein sehr berühmter Autor zu werden im Romanbereich. Sein Roman hatte ungeheuren Erfolg. Und er gehörte, hat auch für etablierte Blätter geschrieben und er gehörte ja auch immer so ein bisschen zum, am Anfang zum Mainstream und er hätte nichts dagegen gehabt, wenn er die ganz große Karriere auch in den etablierten Medien gemacht hätte. Er hat darüber oft gefrotzelt und hat gesagt, warum bin ich eigentlich hier nicht der große Staatsphilosoph, der bei Lanz sitzt und er versteht das gar nicht, wieso er nicht so berühmt ist. Und darüber hat er oft gewitzelt und das, er verrät auch in seinem Spiegel-Bestseller Der Kult, da verrät er am Anfang sehr sympathisch und persönlich, dass er immer an einem großen Erfolg und einer großen Karriere interessiert war. Und dann hat er diesen Talk-Kanal aufgebaut, als ich ihn kennenlernte. Das ist schon etliche Jahre her. Da war der Kanal noch unter ferner Liefen. Da haben wir mein erstes Buch besprochen. Das ist jetzt bestimmt 8 Jahre her oder noch länger. Da war er noch relativ klein in seinem Kanal. Da hatte er vielleicht 30.000 Follower oder so. Und das hat er so aus dem Handgelenk gemacht. Und er hat es auch technisch nicht besonders ernst genommen. Aber er hat schon gute Leute interviewt. Er hat ein Näschen dafür, wer so ein bisschen gegen den Stachel leckt. Und die Leute hat er eingeladen. Auch sehr kluge, tolle Gespräche geführt. Und dann kam Corona. Und dann musste er im Grunde unter Corona diese Grundsatzentscheidung treffen, ob er weiterhin mit dem Mainstream liebäugelt und mit der ganz großen Bühne oder ob er sich der Wahrhaftigkeit zuwendet. Und er hatte einfach durch seinen Bildungshorizont und durch das, was er erkannt hat, was wirklich in der Gesellschaft passiert, nämlich die Massenbildung, hat er unheimlich schnell erkannt, dass er diesen Charaktertest zugunsten der Wahrheit bestehen muss. Und er war dann ungeheuer wahrhaftig. Er hat die ersten Corona-Aufklärer eingeladen. Und ab da ist er dann natürlich hintenübergefallen und wurde diffamiert und wurde als Schwurbler bezeichnet. Also eben das, was uns allen passiert ist, die als Aufklärer aufgetreten sind.
In deinem Buch zitierst du Gunnar Kaiser. Er hat mal gesagt, es ist doch die Pflicht des Intellektuellen, für eine offene Gesellschaft zu plädieren, zu merken, wo Menschen ausgegrenzt werden, wo Meinungen verboten, wo Menschen mundtot gemacht werden. Dass das überhaupt nicht passiert ist, hat mich wirklich bestürzt. Und da kommen wir sehr schnell zu deinem Roman, weil da geht es auch um eine Gruppe von Personen, die alle Persona non grata sind und sich zusammentun, um gegen eine Welt zu kämpfen, die von einer künstlichen Intelligenz ja fast schon gefangen gehalten wird, von KI, von KI. Und wenn man den Roman so liest, ist man so überrascht, weil es ist wirklich eine Dystopie, denkt man. Es ist sehr gruselig, was da passiert. Es gibt auch Horrormomente. Und dann erwischt man sich selber, aber immer wieder bei dem Lesen, ja, aber das ist doch die Realität. Genau das passiert doch gerade. Also nur um noch mal ganz kurz zu sagen, wie Deutschland in dem Roman aussieht. Die Grünen und die CDU haben sich zusammengetan. Es gibt eine neue Kanzlerin. Sie heißt Svenja Lederer, eine Transfrau. Und es gibt einen Gruß. Und das ist der 4K-Gruß gegen Killerviren, Klimakollaps, Kriegsgefahren und Kapitalismus. Also man kämpft gegen die Kriegsgefahr aus Russland natürlich, gegen den Kapitalismus im Allgemeinen, gegen Killerviren, gegen Corona, gegen den Klimakollaps und gegen alle Querdenker und Schwurbler, die es wagen, bei dem Kampf nicht mitzumachen. Und ich lese das, musste lachen und denke, es ist aber doch Realität.
Ja, der Roman ist in Teilen wirklich komisch und er ist auch, ich kriege jetzt die ersten Rückmeldungen, der startet eigentlich ganz gut und der ist jetzt wirklich ganz frisch, ist erst letzte Woche rausgekommen und letzte Woche hatte ich eine große Buchpremiere im Estrel. Und ich kriege jetzt so die ersten Rückmeldungen und die Leute sind geschockt über diesen prophetischen Charakter, weil ich meine, so ein Buch schreibt man ja nicht in 3 Wochen. Und trotzdem habe ich da Sachen vorweggenommen, die sich jetzt tatsächlich eins zu eins einlösen. Und man weiß manchmal nicht, ob man lachen oder weinen soll. Das ist so. Und vielleicht noch mal den Bogen kurz zurück zu Gunnar. Also Gunnar hat ja am Ende in seinen sehr berührenden Videos, als er quasi schon wusste, dass er Krebs hat, noch mal ganz persönlich auch resümiert in Bezug auf seine Rolle als Aufklärer. Und das merkt man auch schon in seinem Bestseller Der Kult, dass er intellektuell daran fast verreckt ist, dass dieser Quotient, der immer wieder auftaucht und den auch alle Aufklärer bestätigen und der sich ja sogar auch politisch abbildet im Wahlverhalten, der immer bei 80 zu 20 liegt, dass dieser Prozess über kognitive Aufklärung oder Faktenplatzierung nicht veränderbar ist. Also die Leute, die es gecheckt hatten, dass man hier verarscht wird auf gut Deutsch, die wussten es, die hatten schon auf ihre eigene Art eine Medienkompetenz entwickelt. Und die anderen, nämlich die 80%, können selbst auch im Nachhinein mit den schlagendsten Fakten nicht mehr erreicht werden. Das sehen wir jetzt bei der sogenannten Corona-Aufklärung, die ja im Grunde wo wir es jetzt schwarz auf weiß haben, das, was Gunther Frank ja auch sagt, dass es im Grunde genommen um den Schock geht, dass wir jetzt wissen, dass das Vorsatz war. Also eben nicht irgendwie, wo man sagt, na ja, man ist auf Sicht gefahren, man ist durch den Nebel gefahren, man hat es so gut gemacht, wie man konnte, und jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer und so, so wie es ja jetzt auch geframed wird, sondern nein, dass es einen Vorsatz gab, eine unheimlich lange Agenda, und die unheimlich klug vorbereitet war, und dass die Verantwortlichen es gewusst haben müssen. Und das ist schwarz auf weiß über die RKI-Files ja jetzt auch belegt. Obwohl wir jetzt nicht mehr im Trüben fischen, wie damals noch. Ich habe ja mit Gunnar fünf Produktionen gemacht, und wir haben alle, mussten uns die Wahrheit sozusagen zusammenreimen und zusammen recherchieren. Mittlerweile ist es klar, die Sache war ein übles Spiel, und wir kommen damit nicht durch. Dieser Quotient, den Gunnar auch immer wieder festgestellt hat, nämlich diese 80-20, da machst du nichts dran. Das ist sozusagen, der ist wie in Stein gemeißelt. Und meine eigentliche Arbeit als Sachbuchautor war ja immer, in den letzten drei großen Werken die kognitive Dissonanz oder die innerpsychische Verfassung dieser 80%, die die Wahrheit einfach nicht sehen kann und will und auch nicht sehen darf, weil es sonst tatsächlich zu einer Infragestellung des Ichs kommt und der Identität kommt. Also das wird ja mit Klauen und Zähnen verteidigt, dass das alles wahr ist. Also die Bedrohung aus dem Osten, das ist so, wenn man jetzt Putin nicht aufhält, dann steht er demnächst wieder vor Berlin, und das war ein Killer-Virus, und wenn man sich nicht dagegen hat impfen lassen, dann wäre es alles noch viel schlimmer gekommen.
Darf ich da mal was Zynisches sagen zu diesem
Ja.
Satz? Wenn wir da jetzt nicht aufpassen, dann steht der Russe wieder in Berlin. Jetzt mal unabhängig davon, was den Ukraine-Krieg ausgelöst hat, wer da welche Verantwortung, wer da welche Schuld trägt. Aber allein der Satz, dann steht der Russe wieder in Berlin. Also ich weiß, warum der Russe beim letzten Mal in Berlin stand. Und das war nicht ganz ohne Grund. Also das Erste, was ich so denke, ist, Entschuldigung, wenn der Russe in Berlin ist, wird er einen guten Grund dafür haben. Historisch betrachtet, einfach
Ganz
mal
genau.
so in den Raum gestellt.
Ganz genau. Aber das ist ja gerade bei all diesen Erzählungen, und die dritte große Erzählung wäre dann ja eben, wenn wir jetzt CO2 nicht rigoros einsparen, dann haben wir den Kipppunkt und unser Klima galoppiert davon, und wir leben auf einem Wüstenplanet. Das heißt, das sind alles super grobe Simplifizierungen, die alle nicht stimmen, mit denen sich aber das 80%, das Individuum im Grunde genommen zufrieden gibt und wirklich sagt, ja, es haben ja die Wissenschaft hat festgestellt, und ab da müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Und diese Form der Verantwortungsabgabe, wo man im Grunde genommen froh ist, dass andere für einen denken, die hat psychologische Hintergründe, die hat kollektive Hintergründe, und das ist das, was ich in meinen Sachbüchern gemacht habe. Und um nochmal zurückzukommen auf den Roman. Ich habe im Grunde genommen, genau wie Gunnar, an irgendeiner Stelle, weil ich habe wirklich 1500 Seiten geschrieben in drei Bänden zum Thema Zuwanderung, zum Thema Klima, zum Thema Impfung und zum Thema Ukraine-Krieg, und wirklich intensivst recherchiert und Sachbücher geschrieben, die ja auch ganz gut liefen. Und irgendwann habe ich aber, genau wie Gunnar, eine Art von resignativen Moment entwickelt, wo ich gedacht habe, okay, ich kann jetzt nicht das vierte Sachbuch raushauen, das ist einfach nicht mehr der Punkt. Und dann bin ich zu Kai gekommen und das hat auch wesentlich mehr Spaß gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, es macht auch Spaß beim Lesen, beziehungsweise man schwankt zwischen Lachen, das einem im Halse stecken bleibt, aber es ist wesentlich unterhaltsamer, und man kann natürlich ohne diese Belegorgie viel mehr sagen in einem Roman. Also als ich das Konzept meinem Verleger vorstellte, da sagte er dann, ja, Herr Unger, dann können Sie auch endlich mal sagen, was Sie sagen wollen, weil wir einfach mit den Sachbüchern unheimlich viel juristische Dinge abklären mussten und belegen mussten. Also ein Sachbuch hat dann 500 Fußnoten und so, und das hat man im Roman natürlich nicht, und es macht auch viel mehr Spaß zu lesen.
Ja, und man merkt, und das hat mich besonders amüsiert, wenn so Figuren auf einmal anfangen, zum Beispiel irgendwelche Monologe im Fernsehen zu halten. Zum Beispiel gibt es da einen Kommentar bei den Tagesthemen, wo das Volk in einer Form kritisiert wird, dass man denkt, oh, so muss man dann erstmal mit dem Volk sich trauen zu reden. Wenn man sich aber auskennt, weiß man, du hast da einfach einen Originalkommentar einfach nur leicht verändert. Unten
Genau.
reingepackt, da
Ja.
musste ich so lachen. Das ist dieser berühmte Kommentar. Naja, vielen Dank, ihr Ungeimpften.
Genau.
Wegen euch sitzen wir jetzt hier. Und das wird dann ein Kommentar, der dann am Ende dafür sorgt, dass sich Deutschland dazu entscheidet, glaube ich, in Frankfurt an der Oder oder irgendwo irgendwelche Lager aufzubauen, um die Menschen zwangsimpfen zu lassen.
Genau, so ist es. Aber ich bin erstaunt. Ja gut, du bist wirklich Journalist. Dir ist es also aufgefallen. Das ist nämlich
Ja.
so ein bisschen der Gag der Sache. Also in dem Buch gibt es ja GDU-Vertreter oder die Bundeskanzlerin oder eine GDU-Vordenkerin und verschiedene Artikel, die die schreiben und so. Und die Wahrheit ist, also wenn man das im Roman liest, wirkt es unglaublich totalitär und man denkt, mein Gott, da hat der Autor aber viel Fantasie und der haut ja hier ganz schön auf die Tonne. Die Wahrheit ist, dass diese ganzen Reden der Politiker und das Framing fast zu 80% aus Material besteht, das tatsächlich so gesprochen wurde. Entweder in den Tagesthemen oder auf Parteitagen oder in Publikationen grüner Vordenker. Ich will jetzt keine Namen nennen. Das heißt, dieses Material ist echt. Das ist der eigentliche Witz der Sache. Und wenn man das eingebettet in dem Roman liest, dann klingt es wirklich absolut totalitär.
Ein Höhepunkt wird erreicht, als die große Brandmauerrede von der Bundeskanzlerin Svenja Lederer gehalten wird. Und sie sagt, wir haben jetzt schon so viele Brandmauern errichtet und die waren ja alle erfolgreich. Wir hatten eine Brandmauer gegen Corona, da hatten wir die Impfung. Wir hatten eine Brandmauer gegen rechts. Wir hatten eine Brandmauer gegen die Klimakatastrophe. Jetzt brauchen wir noch eine Brandmauer gegen den drohenden russischen Aggressor. Und ich muss lachen, weil es kommt jetzt was total Brutales. Und da entscheidet sich die Bundeskanzlerin, die sogenannte Fulda-Linie zu aktivieren. Das ist eine Linie von Atombomben, die durch Deutschland ziehen und die werden gezündet. So ein Drittel Deutschlands wird in die Luft gejagt, um einen physischen Krater entstehen zu lassen,
Genau.
damit der Russe aufgehalten werden kann. Und die Brandmauer wird gerechtfertigt mit, damit können wir letztendlich die große Sühnearbeit leisten für all das, was wir als Deutsche begangen und verbrochen haben in der Vergangenheit, aber auch generell als westliche, weiß und männlich dominierte Gesellschaft können wir damit Sühnearbeit leisten und die Welt retten. Und dann werden die Atombomben gezündet. Da habe ich auch sehr gelacht, obwohl es sehr brutal ist.
Ja, das ist natürlich jetzt, klingt jetzt wirklich vollkommen absurd, aber man muss natürlich, das findet irgendwo auf Seite 300 statt oder so.
Oh, habe ich jetzt
Das,
gespoilert?
nein, das ist okay,
Nee,
es ist
es wird
okay.
aber auf den ersten Seiten schon erwähnt. Es wird
Ja,
auf
es
den
stimmt,
ersten.
das stimmt, das hängt nur so ein bisschen in der Luft. Also der Roman fängt ja an mit einer total dystopischen Szene, die man nicht einordnen kann und soll. Und am Ende klärt sich ja auf, wie unser Held, der Johannes, ein Analytiker, in diesen Beugeknast gekommen ist. Also der sitzt, der Roman fängt an, der Held sitzt in Beugehaft und die Beugehaft habe ich wortwörtlich umgesetzt. Das ist ein hochtechnischer Knast, in dem umso länger man dort sitzt und sich nicht impfen lässt, die Raumdecke abgesenkt wird und die Leute müssen sich also wirklich beugen und am Ende können die nur noch kriechen. Und wenn sie dann so 1,20 haben oder 1 Meter haben und sich kaum noch aufrichten können, dann strecken sie freiwillig in Anführungsstrichen, ihren Arm durchs Gitter und dann kriegen sie eine Zwangsimpfung.
Als ich das verstanden habe, weil das wird auf den ersten Seiten bereits erwähnt, halt die Schnauze, du hast doch noch 1,60 Meter, bist du
Genau,
bekloppt? Und ich
genau.
habe, was soll es, wie, du hast noch 1,60 Meter.
Genau.
Hat sich aber dann irgendwann geklärt.
Genau, so ist es. Und dieser Impfstoff, aber da will ich jetzt auch nicht zu viel wirklich
Nee,
nicht spoilern,
da
weil
dürfen
dieser
wir gar nicht
Impfstoff
spoilern, weil
ist
das ist
wirklich
spannend.
ganz speziell und der sorgt auch für ganz spezielle Eigenschaften. Das ist also wirklich hochtechnisch, naja, also kein nichts Schönes.
Nee.
Aber zurück zu der Svenja Lederer, gebürtiger Sven Lederer. der dann am Ende diese Rede hält und auch sehr klug verargumentiert, warum es eigentlich gut ist, Deutschland in die Luft zu sprengen und dass es doch eigentlich hauptsächlich auch den Osten trifft und dass man doch, wenn man ehrlich ist, sagen muss, dass der Osten sowieso nie wirklich in der Demokratie angekommen ist und es so um die AfD-Hochburgen auch nicht wirklich schade ist und man damit den russischen Vormarsch aufhält und nebenbei auch den Klimawandel, weil diese Atombomben nämlich für einen Feinstaub in der Atmosphäre sorgen, wo man auch den Klimawandel aufhält. Und der Lederer oder die Frau Lederer argumentiert sehr schlüssig, warum die Selbstauflösung und die Selbstzerstörung Deutschlands eigentlich das Beste wäre. Und das ist natürlich eine politische Karikatur und es kommt dann ja auch nicht wirklich dazu, aber es hat seine ganz eigene Logik. Wenn man den Roman bis dahin dann gelesen hat, dann ist das sehr schlüssig.
Was ich spannend finde, ist die Technik, die Strategie, die angewendet wird, weil dieser 4K-Gruß, also gegen Killerviren, gegen Klimakollaps, Kriegsgefahren, Kapitalismus, das sind ja erstmal vier Dinge, wo alle auch eine reelle Erfahrung mit haben, weil wir wissen, es gibt Killerviren, es gab auch mal die Pest, also wir wissen, es gibt Krankheiten, die gefährlich sind. Wir wissen, es gibt einen Klimawandel. Der Klimawandel hat vor gut 2000 Jahren, 1500 Jahren eine Völkerwanderung ausgelöst. Also das Klima wandelt sich ständig. Man diskutiert halt, wie stark der Mensch daran beteiligt ist, ob es überhaupt was mit CO2 zu tun hat und wenn ja, wie viel. Also trotzdem wissen wir, es gibt Killerviren, es gibt Klimawandel, es gibt Kriegsgefahren und es gibt den Kapitalismus. Und das nutzen die Leute jetzt, um zu sagen, und wir haben aber eine Lösung dafür. Und das ist das Ding. Die geben vor, wir haben eine Lösung, dass wir all diese vier Dinge auflösen können. Und weil die Menschen so Angst davor haben, sind die bereit, alles zu tun, anstatt zu akzeptieren, dass solange wir leben, wird es Killerviren geben, wird es Kriegsgefahren geben, wird es Kapitalismus geben und wird es den Klimawandel geben. Wir müssen das akzeptieren. Und da gibt es einen schönen Moment in deinem Roman, wo sich, ich glaube, Johannes ist es, der sich über eine Kunststudentin aufregt. Er sagt, für viele Kunststudenten war der kreative Prozess schon lange kein Selbsterfahrungstrip mehr, sondern Mittel zum Zweck. Große Kunst zu schaffen hätte bedeutet, sich dem Schmerz der eigenen Seele zu stellen. Und ich glaube, das wollen wirklich viele Leute heute nicht mehr, sich dem
Ja.
Schmerz der eigenen Seele stellen. Ich war sehr froh, wie ich deinen Roman gelesen habe, weil am Ende sprichst du auch über andere Diktatoren und wären die doch therapiert worden, wären viele Dinge vielleicht nicht passiert. Und da habe ich gemerkt, das war so eine kleine Liebeserklärung an Alice Miller, die ich ja als junger Mensch auch gelesen habe und großartig fand. Und ja, ich glaube, viele Menschen wollen sich einfach nicht dem Schmerz der Existenz stellen, oder?
Genau, das ist der Hintergrund und das ist ja sozusagen der rote Faden meiner ganzen Sachbücher. Ich komme ja aus der psychologischen Ecke und das ist genau der Punkt. Es geht wirklich darum, dass meine Generation, insbesondere die Babyboomer, für entwicklungsgestört halte in weiten Teilen. Also letzten Endes in dem eigentlichen Prozess des Erwachsenseins stecken geblieben und mein Kernthema ist ja das transgenerationale Kriegstrauma, die Weitergabe des Kriegstraumas. Das heißt, meine Eltern waren Kinder im Krieg und sind dort schwer traumatisiert worden. Und es gibt sehr kluge Ansätze im analytischen Bereich, warum diese Eltern die Kinder nur sehr versachlicht erziehen konnten. Und die Selbstinfragestellung dieser Kinder, weil die nicht adäquat von ihren Eltern gespiegelt werden konnten, zeitigt ganz bestimmte Entwicklungsstörungen. Also man wird nicht wirklich erwachsen und man neigt zu eben Simplifizierungen und so weiter. Das ist nur natürlich ein Ansatz. Es gibt ganz viele Gründe für die Infantilisierung, die natürlich auch mit der Rodung der Institutionen zu tun hat. Ich habe irgendwo eine Passage in dem Buch, da schreibe ich, weil die KI ist ja im Hintergrund tatsächlich böse, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da schreibe ich den Satz, das Böse hat über liebende, angstfreie Menschen keine Macht. Der erste Schritt zur dunklen Herrschaft besteht in der Rodung sämtlicher Institutionen, die den Menschen Sicherheit und Liebe geben. Kulturelle und sexuelle Identität, körperliches und geistiges Wohlbefinden, familiäre Bindungen und spirituelle Sinngewissheiten. Und dieser Dieser Einstieg in die systematische Machtübernahme, die ja im Grunde genommen von einer sehr kleinen Clique von Oligarchen stattgefunden hat, also Stichwort Philanthrokapitalismus, was auch wirklich nichts mehr mit freier Marktwirtschaft zu tun hat, sondern eher mit Mafiamethoden, der fruchtet bei Menschen, die man systematisch, wo man systematisch die Identität gerodet hat, über den Abbau der Institutionen wie eben Kirche oder Familie oder nationale Identität, fruchtet das besonders gut, weil da kommen dann diese klugen Autoren ins Spiel wie Hannah Arendt oder Desmet oder Michael Andrik und verschiedene andere Leute, die über die, und natürlich Gunnar mit dem Kult, ganz wichtig, die über die Massenbildung geschrieben haben und wie Massenbildung funktioniert, indem man die persönliche Identität der Bürger erodiert und rodet und die dann im Grunde genommen isoliert in Einsamkeit fluktuierend als sich nackt im Wind stehend empfinden. Und dann setzt man natürlich von oben Angstnarrative drauf über Gaslighting, Nudging und verschiedene andere große Erzählungen, die immer maximal bedrohlich sind. Und dann wird die Lösung angeboten, nachdem man die Leute vorher fluktuierend gerodet hat, wird dann die große Lösung angeboten. Und das, was gesellschaftlich dann passiert, und das ist das, was du eben zitiert hast mit dieser Christine in dem Roman, die lebt regelrecht auf, weil sie eine neue Gemeinschaft erlebt im Kampf, im 4K-Kampf, also im Kampf gegen rechts, im Kampf gegen Putin, im Kampf gegen das Klima und so weiter. Also diese heiligen Kühe, die wir ja jetzt tatsächlich in der Gesellschaft haben, wo ja nun Sondervermögen bereitgestellt werden, diese vier heiligen Kühe schaffen ein neues Gemeinschaftsgefühl, wenn man daran teilnimmt. Und das Irre ist natürlich, dass ich das vor ein, zwei Jahren konzipiert habe und dass es jetzt tatsächlich ja, mit Händen zu greifen ist, dass das so kommt. Also man sieht ja jetzt, dass welche Hebel da in Bewegung gesetzt werden und welche Menschen tatsächlich Politik machen und auf welcher hypermoralischen Basis das argumentiert wird.
Du hast die Infantilisierung angesprochen und das Spannende an der Infantilisierung ist, dass es eigentlich eine Tötung des inneren Kindes ist. Denn die Infantilisierung zerstört das kindliche Staunen. Und da möchte ich tatsächlich noch mal Gunnar Kaiser zitieren und er wird bei dir in deinem Buch zitiert. Gunnar schreibt: Alles beginnt mit dem Staunen darüber, dass plötzlich alles in sein Gegenteil verkehrt zu sein scheint. Sogar das Staunen selbst. Denn darüber zu staunen, dass auf einmal das Gegenteil von all dem zu gelten scheint, was bisher gültig war, das Gegenteil von allem, was sich bewährt hat, was normal und selbstverständlich war, ist kein der Unschuld des Kindes gleichkommendes Staunen, sondern es ist verdächtig und ketzerisch. Die Infantilisierung tötet das kindliche Staunen. Und ich stelle fest, dass alle unterdrückenden Systeme darauf bedacht waren, die Kinder schnellstmöglichst zu brechen. Am besten auch sexuell zu brechen. Denn wenn du ein Kind sexuell brichst, dann kannst du über den erwachsenen Menschen, der daraus entsteht, prima herrschen. Und das ist wirklich etwas, was wir jetzt auch wieder erleben. Die Zerstörung von Kinderseelen, die teilweise Zerstörung von Kinderkörpern, der Missbrauch, auch der Angst der Kinder vor Dingen, die in der Zukunft geschehen können. Die Welt kann untergehen. Klimakatastrophe wird kommen. Die Apokalypse wird kommen. Der Krieg ist da. Der Russe steht vor der Tür. Und dann werden die Kinder auch noch angefeuert, die Schule zu schwänzen, um auf die Straße zu gehen, um dann dafür zu kämpfen, dass all das, wovor sie Angst haben, eigentlich nur bekämpft werden kann mit einem starken Staat. Und dann machen die Eltern ihren Kindern die Jacke zu, damit sie die Schule schwänzen können. Und dann wird Greta Thunberg zu einer Heiligen erklärt. Und das ist diese wirkliche Umkehrung. Also die Infantilisierung ist eigentlich ein Mord an inneren Kindern.
Genau, weil du wirst sozusagen in einem Stadium gehalten, in dem du, also normalerweise ist es ja so, dass du deine Erfahrung, weil du jetzt das Staunen erwähnt hast, das auch Gunnar erwähnt hat, Über das Staunen und das Abprüfen und das Gespiegeltwerden von Erwachsenen bildet sich ja erst dein Ich heraus und dann kriegst du ein Gefühl für die Welt. Und wenn dieser Prozess stecken bleibt, aus verschiedenen Gründen, die jetzt wirklich zu weit führen würden, dann bleibst du in diesem assoziativen Kindbezug und du fängst an, alles auf höhere in eine Übertragung sozusagen auf Eliten oder höhere Instanzen zu übertragen, die dann Elternrolle haben. Und das, wo ich ja wirklich mit den Sachbüchern angefangen habe, wo ich gedacht habe, das glaube ich jetzt alles nicht, das war im Grunde genommen der neue Politikduktus, den Angela Merkel eingeführt hat, weil mit Angela Merkel ist die Hypermoral eingeführt worden in der Politik. Und ein unglaublich paternalistischer Duktus, nach dem Motto, Mutti haut auf den Tisch und erklärt den Kindern den einzig richtigen Weg. Und es gab keinen Widerspruch. Das war das Erstaunliche. Sie sind alle in die Spur gegangen. Ich habe viel auch damals über Merkels Kabinett gesprochen, über die Dickerchen um sie herum, die dann ihr so manchen Stein auch aus dem Weg geräumt haben. Und dieser paternalistische Duktus, in dem gesagt wird, so, jetzt ist Ruhe im Karton, wir haben hier ernste Probleme, diese ernsten Probleme sind, die können wir nur durch radikale Maßnahmen lösen, also Katastrophismus als Machttechnik. Und da brauchen wir die Wissenschaft und du kannst dir als Bürger sowieso kein eigenes Bild machen. Und das, was die Wissenschaft dann feststellt, das basiert dann immer auf Prognosen und Worst-Case-Szenarien. Und Mutti verbietet aber den Diskurs, weil es gibt also nur den einzig richtigen Weg und so muss das jetzt gemacht werden und ansonsten bist du ein letztlich Gesellschaftsschädling. Und im Vollbild hat sich diese Machttechnik unter Corona offenbart, aber sie weiter, sie ist sozusagen übertragbar auf alle möglichen Themen, eben die vier Themen, wo deswegen begrüßen sie sich ja alle in dem Roman mit 4K, die unsere Debatten momentan beherrschen. Und das, was Gunnar jetzt wirklich auch ganz sicher gesagt hätte, wenn er heute hätte dabei sein können, das ist das Beklagenswerte, dass du als Intellektueller und auch mit Fakten, was ich vorhin gesagt habe, diese 80% nicht aufwecken kannst.
Ich möchte mal aus einer Regierungserklärung aus dem Roman vorlesen. Vier Wahrheiten, vier Kämpfe. Ich muss immer lachen, weil das, was kommt, ist so gruselig und gar nicht so fern von der Realität. Ich zitiere: Es gibt Dinge, über die nicht mehr diskutiert werden kann und darf. Beim Klima, bei den Impfungen, beim Rechtsruck und bei Putin wissen wir, was wir wissen. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Unmissverständlich und unerschütterlich. Es ist höchste Zeit, die ständige Verwirrung zu beenden, die durch eine überkommende Debattenkultur befeuert wird. Die Tradition der Pro- und Kontradiskussion muss ein Ende haben. Dieser Brauch, bei dem so getan wird, als gäbe es zu jeder Frage vernünftige, gleichwertige Meinungen, hat die Gesellschaft genug vergiftet. Über Gewissheiten, die auf KI-gestützten Fakten basieren und von 97% der Wissenschaftler anerkannt sind, brauchen wir nicht mehr zu debattieren und wir dürfen es auch nicht. Als Journalistin sehe ich es als meine Pflicht an, gegen die Spaltung der Gesellschaft vorzugehen. Deshalb plädiere ich dafür, Talkshows, die das Pro- und Kontra-Format bedienen, endgültig abzuschaffen. Sie sind keine Plattformen des Fortschritts, sondern Brutstätten der Verunsicherung und der Desinformation. Und ich rufe meine Kolleginnen und Kollegen auf, folgt keinen Einladungen mehr zu solchen Formaten. Es sind genau diese Diskussionen, die Hass, Spaltung und Zweifel schüren. Zitat Ende.
Ja, schön.
Das ist keine Regierungserklärung, das ist eine
Ja.
Rede, die eine Journalistin hält. Ist das auch die Journalistin, die am Anfang des Romanes sagt, ich gucke
Ja.
mal, jeder hat das Recht auf Meinung, auf eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten.
Genau.
Genau, wie heißt die Journalistin, die das sagt?
Das ist Sieglinde. Sieglinde.
Sieglinde.
Sieglinde Hoffmann. Und Sieglinde Hoffmann ist so ein bisschen mein Sprachrohr in dem Roman für die Versatzstücke, was ich vorhin erzählt habe. Vieles, fast ein Großteil dieser Reden und ihrer Texte sind Versatzstücke, die tatsächlich so gesprochen wurden. Wie gesagt, ich will hier keine Namen nennen. Aber der eine oder andere politisch wache Geist wird vielleicht einen Zusammenhang herstellen.
Aber hier wird was Wichtiges angesprochen, nämlich die KI-gestützten Fakten. Vor Jahrhunderten, vor gut 2 Jahrtausenden, gab es mal, ich glaube, einen römischen Philosophen, der mal die Frage gestellt hat, wer überwacht eigentlich die Wächter? Und das haben wir ja bei KI zu tun. Wenn wir uns jetzt immer auf KI-generierte Fakten stützen und dann vielleicht sogar auf Faktenchecker, die aber dann auch wieder KI benutzen, um vermeintlich die Fakten zu checken. Und dann kommen irgendwelche Staaten und Regierungen, die mit Waffengewalt die Fakten verteidigen, die jetzt von irgendwelchen Faktencheckern als korrekt deklariert wurden. Sehen wir doch eigentlich im tiefsten Mittelalter, wo staatliche Institutionen jetzt vorgeben, dass sie mit Waffengewalt entscheiden dürfen, was die Wahrheit ist. Man nannte es in der frühen Neuzeit Inquisition, wenn staatliche Institutionen oder andere Institutionen glauben, mit Gewalt darüber entscheiden zu dürfen, was die Wahrheit ist. Die KI ist aber nicht mal mehr eine menschliche Inquisition, die KI ist eine künstliche Inquisition. Also steht vielleicht das I bei KI irgendwann nicht mehr für Intelligenz, sondern für Inquisition, künstliche Inquisition?
Ja, das ist echt, könnte man so sehen. Das, was du da ansprichst, ist wirklich, das ist der zentrale Punkt. Wenn schon, also das ist sozusagen jetzt der Schritt in die Technokratie 2.0. Also vorher die Debatten noch bei Corona waren ja Follow the Science und die Wissenschaft bestand dann aus entsprechend ausgewählten Universitäten und entsprechend einer kleinen Clique von Epidemiologen, die der Welt die Wahrheit erklärt haben und gesagt haben, so und so ist es. Und wir sprechen mit einer Stimme und es sind ja immer 97%. In Wahrheit ist es natürlich eine Clique, die ausgewählt wird und die medial nach vorne geschoben wird. Da war von KI noch nicht so viel die Rede. Aber die nächste Stufe der technokratischen Gläubigkeit wird darin bestehen, und so ist es ja auch in meinem Roman, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse einen besonderen Nachdruck und eine Plausibilität erhalten, weil sie KI-basiert sind und KI-gestützt sind. Das haben wir auch tatsächlich schon. Also das ist tatsächlich so, dass heutzutage in den Bereichen Klimaforschung, aber auch in den Bereichen Geostrategie oder in der Impfstoffentwicklung ganz massiv die KI eingesetzt wird und zu Ergebnissen kommt, für die Menschen viel, 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 viel länger brauchen würden. Also wir erleben da wirklich eine unglaubliche Revolution. Auch in der Kriegsführung im Übrigen, wenn man sich mal anguckt, was wirklich in der Ukraine abgeht, das ist eine absolute Revolution, wo man wirklich sieht, die alte Technik, die alten Panzer, die haben eine Halbwertszeit von wenigen Stunden oder Tagen. Eigentlich werden die gar nicht mehr an die Front gefahren, weil die über KI-gestützte Drohnen sofort abgeschossen werden. Das heißt, wir haben also in allen Bereichen eine unglaubliche Revolution. Und wenn man sich dann die Vordenker anguckt des WEF, wie Yuval Noah Harari, der ja in seinen Büchern, in meinem letzten Sachbuch habe ich mir das angetan, oder für mein letztes Sachbuch habe ich mir das angetan, Homo Deus zu lesen. Und das ist wirklich Menschenverachtung pur, was diese Vordenker des Great Reset so raushauen. Und da ist wirklich vollkommen unverhohlen der Transhumanismus das absolute Ziel. Das heißt, es geht um Neurofeedback, es geht um ein Gehirninterface, wo man im Grunde genommen als knallharter Materialist sagt, eigentlich ist das isolierte Menschlein mit seiner begrenzten Gehirnkapazität doch ziemlich armselig und wir müssen an einer Technik arbeiten, das menschliche Gehirn dauerhaft mit einem Interface zur KI zu verbinden. Und dieser neue Übermensch ist dann wirklich in der Lage, ganz andere Leistungen zu vollbringen. Und Harari sagt das auch, es wird zwei Sorten Menschen geben, die optimierten Übermenschen, das spricht er auch so aus, und die nicht optimierten, die sozusagen dann zurückbleiben. Und das ist seine sogenannte nutzlose Klasse, wo man eigentlich gar nicht mehr so genau weiß, was man mit denen machen soll. Und er schlägt dann vor, die ruhig zu stellen über Spiele, Computerspiele und Drogen. Diese Zukunft wird tatsächlich entworfen. Das ist nicht irgendwie, das denke ich mir so gesehen nicht aus in dem Roman, sondern das ist die Zukunft der Transhumanisten. Und man kommt auch zwangsläufig dazu, solche Entwürfe zu machen, wenn man knallharter Materialist ist. Denn was bleibt einem als Materialist sonst, darüber zu schwelgen, wie könnte man ein für alle Mal Krankheiten beseitigen oder wie könnte man den Tod besiegen? Und dann kommt man zu sehr abstrusen Lösungen, die eben in so einem Cyborg Gespenstenden.
Eine radikale Materialistin in dem Roman ist ja die Ehefrau von Johannes.
Ja.
Und da gibt es auch diverse Streitereien, die sie dann in dem Roman haben. Und da kommt heraus, dass der Hauptunterschied halt wirklich ist, Johannes glaubt an etwas. Er ist gläubig. Und deswegen wird er auch zum Verschwörungstheoretiker erklärt, weil am Ende die Materialistin ja recht hat, wenn sie sagt, du glaubst an Freiheit, du glaubst an Eigenverantwortung und nicht daran, dass einfach nur unser Gehirn mit irgendwelchen, ich weiß gar nicht, wie sie es nennt, Verbindungen, neurologischen Prozessen, die da im Gehirn passieren, dann sind Menschen nichts anderes eben als Maschinen. Eigentlich sind es Maschinen und die funktionieren dann, aber Johannes sagt, nee, es gibt einen höheren Sinn, es gibt Freiheit. Und man merkt immer mehr in dem Roman, dass natürlich, und da haben die Materialisten recht, der Glaube an Freiheit ist eine Verschwörungstheorie. Insofern stimmt es. Wer an Gott glaubt, wer an Freiheit glaubt, wer an die Eigenverantwortung glaubt, wer an den freien Willen des Menschen glaubt, ist ein Verschwörungstheoretiker. Aber ein solcher Verschwörungstheoretiker bin ich gerne.
Absolut. Das hast du ganz genau erkannt. Das ist tatsächlich die Weltbilddebatte, die im Subtext des Romans abläuft, die nämlich sich zwischen Johannes und seiner Frau Marina abbildet. Beides sind, die haben eine, gemeinschaftlich eine Praxis, sind Analytiker und haben eine Praxis für Psychotherapie und sie ist Freudianerin und er ist Jungianer. Und das sind eben diese beiden Antipoden zwischen einem materialistischen Weltbild, das mehr oder weniger, ja, den Mensch begreift als Automatismus, der mehr oder weniger hormongesteuert ist und wo Sexualität eben im Vordergrund steht, weil ab und zu mal die Hormone aufpoppen. Und die jungianische Deutung im Sinne eines, einer Matrix hinter allem, wo es vielleicht noch mal um ein bisschen mehr geht als nur um die Befriedigung der materiellen Wünsche. Und die beiden streiten sich natürlich ständig in dem Roman. Und das ist sozusagen auch der Hintergrund der Weltbilddebatte, die sich abbildet zwischen den, wie du sagst, eben Verschwörungstheoretikern, die nämlich noch was glauben und noch was wollen, und den abgeklärten Materialisten, die dann letzten Endes sagen, ja, wir können doch froh sein, wenn wir am Ende alle durchgeimpft sind und wenn wir geliftet werden und wenn am Ende vielleicht ja sogar noch so ein Versprechen im Raum steht, wo wir unser Mind irgendwie hochladen können in die Cloud und dann eigentlich auch nicht mehr sterben müssen und so. Mehr bleibt einem ja als Materialist auch nicht an Interpretation. Und das hast du genau auf den Punkt erkannt, dass sich das an diesem Ehepaar abbildet, dieser Streit am Ehepaar abbildet.
Und das Schöne ist, dass auch du dich als Autor entschieden hast, zu sagen, der Mensch ist eben nicht nur irgendeine tierliche Maschine, die halt Sex haben will und das war's. Und das zeigst du auch daran, in dem ganzen Roman, also ich habe es nicht gefunden, gibt es keine ausladenden Sexszenen, aber dafür diesen einen wunderbaren, kurzen, romantischen Kuss. Ich finde den ganz, ganz toll gesetzt. Es gibt diesen einen kleinen Kuss und der ist dann romantisch und schön. Liebe.
Freut mich, ja, freut mich. Ja, das habe ich mir sozusagen vorbehalten, diese Szene, diese kleine Szene und ansonsten da keine großen Sexszenen abzufeiern.
Wenn wir uns jetzt überlegen, warum machen denn so viele Menschen in dem Roman mit? Findet man eine Erklärung einmal, dass gesagt wird, idealerweise glaubt der Sklave, dass man ihm mit dem Freiheitsentzug etwas Gutes tut, weil man ihn vor einer großen Gefahr schützt. Aber auch schon viel früher im Roman stellt man fest, dass es zwei Todsünden gibt, die besonders dafür sorgen, dass sich Menschen dem System unterwerfen. Es gibt ja auch einige Hauptfiguren, die eigentlich Widerstandskämpfer sind, aber die auch die künstliche Intelligenz benutzt haben. Und die finden sich irgendwann in einem roten Raum in Schweden wieder und werden dort gefragt, warum habt ihr eigentlich mit der künstlichen Intelligenz zusammengearbeitet? Und sie finden immer mehr heraus, dass zwei Todsünden massiv dafür verantwortlich sind, nämlich Faulheit und Eitelkeit. Und tatsächlich, wenn ich so mich umschaue, was so Leute dazu treibt, sich in sozialen Medien aufzuhalten, miteinander dort zu kommunizieren, dann ist es erstmal Eitelkeit. Man möchte sich selbst von der schönsten Seite aus zeigen, aber eben auch Faulheit. Ich meine, warum benutzen Leute künstliche Intelligenz? Weil sie die Arbeit nicht selber machen wollen. Faulheit und Eitelkeit, sind das die zwei Todsünden, die dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft vielleicht gerade tatsächlich verführt ist, von einer KI übernommen zu werden?
Naja, das sind sozusagen die zwangsläufigen Selbstheilungsversuche von Narzissten. Und wenn das Thema, was wir vorhin hatten, wenn diese Entwicklungsstörung vorliegt, dass man zum Erwachsenen nicht ausreifen konnte, dann gibt es einfach mehrere Möglichkeiten, wie man mit diesem, weil letzten Endes ist es eine tiefe innere Verunsicherung, die übrig bleibt. Und diese Selbstinfragestellung und Verunsicherung, die man erlebt, wenn man sich nicht richtig zum Erwachsenen entwickeln konnte, die kann man auf verschiedene Weise kompensieren. Und der narzisstische Spin, den die Sache dann bekommt, ist natürlich Geltungssucht, in der vordersten Reihe zu stehen und eitel zu sein, aber natürlich auch ein Konformist zu sein oder eben das, was man als autoritären Charakter, was Fromm als autoritären Charakter beschrieben hat. Also immer in vorderster Reihe, oben buckeln und nach unten treten. Und diese Eigenschaften, die müssen vorankommen und die kommen auch voran in der Gesellschaft, so wie sie jetzt derzeit strukturiert ist. Also diese Christine oder die verschiedenen Protagonisten stellen sich dann ja in die erste Reihe und die machen ja auch alle Karriere. Der Witz an meinen Figuren ist ja, dass die alle mit Hilfe der KI große Karrieren machen. Der Künstler wird super berühmt, der Epidemiologe ist ein super, super reicher. Und so weiter. Das heißt, alle KI-Intensivnutzer machen ungeheure Karrieresprünge und dann kommt, das ist dann das im wahrsten Sinne des Wortes Märchenhafte am Roman, kommt ein Damaskus-Erlebnis. Das heißt, die große Umkehr, dass die eigentlichen Protagonisten, die gemerkt haben, okay, ich habe jetzt hier zwar tierische Strecke gemacht mit Hilfe der KI und aber das hat einen Preis. Und dieser Preis, den bin ich nicht mehr bereit zu zahlen. Und dann drehen die sich um und machen das Gegenteil und erkennen, dass das ein Irrweg ist. Und das ist natürlich interessant, diese Charaktere dann genau einmal sich umdrehen zu lassen. Und dann sind die im Grunde gegen die KI und kämpfen gegen die KI, weil sie den Charakter der KI erkannt haben.
Das Krasse ist nur, in dem Moment werden sie dämonisiert und lächerlich gemacht. Es werden Auszüge von Vorträgen genommen, die dann so zusammengeschnitten weitergegeben werden, dass die Leute wirken wie durchgedrehte Spinner, weil sie auch immer über so Phänomene wie freier Wille, Gott, Freiheit philosophieren. Aber für einen Materialisten, wenn man das klug zusammenschneidet, klingt das ja wie ein Spinner, eine Sekte. Und dann tritt ja auch irgendwann die GSG 9 auf und sprengt irgendeine Sitzung von diesen Leuten. Und natürlich für einen Außenstehenden, der sich nicht intensiv mit dem Thema beschäftigt, der erstmal nur diese Begriffe hört, denkt, das sind aber auch wirklich durchgedrehte Sektenspinner.
Genau, das ist ja auch so und das haben wir ja auch in der aktuellen Debatte, das ist ja das eigentlich Tragische, dass wir in den beiden Fraktionen, die im Grunde genommen entstanden sind, aber das gilt ehrlich gesagt auch für beide Seiten, der anderen Seite jeweils eigentlich absprechen, dass die überhaupt noch eine demokratische Legitimation haben. Also es ist tatsächlich so, dass die Wirklichkeit, wie sie sich etabliert, sowohl auf dieser 80er-Seite als auch auf der 20er-Seite, die guckt auf diese andere Seite und sagt, das gilt auch für unsere Blase, dass man sagt, eigentlich sprechen wir denen die politische Legitimation ab. Die andere Seite ja sowieso. Also die dann von unserer Demokratie reden und sagen, die anderen sind nicht angekommen und so weiter. Und wie da noch Brücken gebaut werden sollen zwischen diesen beiden Lagern, das ist das große Rätsel. Und gerade neulich ist mir das aufgefallen, da hattest du ein Interview mit Marcel Luthe. Und auch Marcel Luthe sagte, ja, also er hätte durchaus Verständnis für diese Leute. Und dann erklärte er, warum die das gar nicht checken können. Und in dem Pacing seines Verständnisses kam raus, dass er sie im Grunde genommen für politisch so inkompetent hält, dass man eigentlich sagen müsste, die dürften eigentlich gar nicht mehr wählen. Und genau das macht die andere Seite ja auch. Also die andere Seite kommt ja zu denselben Schlüssen. Und wie da überhaupt wieder, da müsste man dann ganz komplexe Strategien verfolgen. Also das ist dann das sind so die wie Michael Andrik arbeitet an solchen Dingen, wie man Wirklichkeit erfasst oder wie man aus dieser Moralfalle rauskommt, aus dieser hypermoralischen Falle rauskommt und so und den anderen überhaupt erstmal stehen lassen kann in seiner Wirklichkeit. Und das ist verdammt schwer. Und das ist natürlich so, dass inzwischen in diesem massiven Polarisierung der Gesellschaft sich die eine Seite von, wenn es nur einfach so wäre, dass man einfach sagt, naja, die anderen sind nicht ganz dicht, dann wäre es ja halb so schlimm. Aber die Wahrheit ist ja, dass man sich von der anderen Seite massiv bedroht fühlt. Und dass durch diese Bedrohung jeder natürlich die Faust in der Tasche hat und sagt, also eigentlich müsste man die müsste man wegmachen, ne? Die müsste man irgendwie, und so ist es ja auch im Roman, die Leute, die sind sozusagen nicht in der Realität angekommen. Und wer also die Klimageschichte nicht unterstützt und wer sich nicht impfen lässt, den muss man zumindest mal wegsperren und mal ein bisschen knicken, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wegmachen und ersetzen ist ja auch sehr spannend in dem Roman. Es gibt dort ein Projekt, dass von verstorbenen Menschen Doppelgänger erschaffen werden von der künstlichen Intelligenz. Da gibt es zum Beispiel einen Footballspieler, der bei einem Super Bowl-Spiel umgekippt ist, auf einmal plötzlich und unerwartet stirbt. Und von dem wird aber dann eine Kopie, ein Doppelgänger gemacht, ich glaube sogar mehrere. Und die künstliche Intelligenz füttert eben diesen Doppelgänger mit all den Erfahrungen und Dingen dieses verstorbenen Menschen. Und da habe ich angefangen zu überlegen, wie sieht das denn juristisch aus? Weil mittlerweile geht das ja wirklich, also zumindest im Film können wir solche Doppelgänger erschaffen. Was ist zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt Filme mit Elvis Presley? Also eine Figur, die genauso aussieht wie Elvis Presley, dann ist das ein Film mit Elvis Presley oder mit Marilyn Monroe oder mit irgendwelchen anderen verstorbenen Leuten, mit Freddie Mercury oder vielleicht auch noch mit Menschen, die leben. Ich mache einfach einen Doppelgänger von einer Person, die wirklich existiert. Hat die ein Recht auf ihr Bild, die Person? Weil der Doppelgänger ist ja nicht sie. Das ist ja nur eine Kopie. Also ich habe wirklich angefangen zu überlegen, wie sieht das denn juristisch aus?
Ja, das ist ja aber in diversen anderen futuristischen Romanen und Filmen natürlich schon bearbeitet worden. Also diese Frage, erstens bin ich kein Jurist, zweitens ist dieser Charakter, das ist eben die spannende philosophische Frage, ob das ein Charakter ist mit der personalen Entität oder ob das ein Automatismus ist, der im Grunde genommen natürlich keine Rechte hat. Diese Diskussion, die wurde schon vor Jahren in Raumschiff Enterprise geführt, ob der Data Humane, da gibt es zwei, drei Folgen, ob der Data, der Android an Bord der Enterprise, ob der sozusagen als Person zu behandeln ist und auch personale Rechte hat oder ob das eine Maschine ist, die man jederzeit abschalten darf und zerlegen darf und so. Diese Debatte ist eigentlich uralt. Aber was du da beschreibst, ist natürlich der Golem. Der Golem ist eine Maschine in meinem Roman, die wird später in jedem Haushalt stehen. Und dieser Golem kann jeden beliebigen Charakter projizieren, in den Raum projizieren und in Echtzeit interagieren und reagieren. Und das ist eins der beiden großen Instrumente, mit der die totalitäre Gesellschaft kontrolliert wird. Das eine ist eben über die Impfung und das andere ist der Golem. Und diese Charaktere sind dann nachher in jedem Haushalt.
Die Leute in dem Roman, die sich solche Ersatzfiguren holen, akzeptieren ja den Tod nicht. Und zu lernen, der Mensch, den du geliebt hast, der ist weg. Der ist einfach nicht mehr da. Und das ist auch kein Ersatz, das ist einfach nur eine Ersatzreligion. Und das ist ja das Spannende. Und da komme ich auch wieder zu Gunnar Kaiser. Der hat ja auch sehr viel über die Ersatzreligionen philosophiert und gesprochen. Also das Opium für das Volk, das nicht mehr an Gott glaubt, aber immer noch opiumabhängig ist.
Das ist ein super zentraler Punkt, dass der Mensch im Grunde genommen nicht religiös sein kann. Also selbst der knallharte Materialist hat sozusagen diesen magischen Kinderglauben nur ausgelagert an andere Instanzen. Also wenn ich das tue, dann könnte ich das und das erreichen, also im Sinne von Ablasshandel und so. Das heißt, es ist auf dem Branding der menschlichen Seele, dass wir transpersonale Konzepte in uns tragen, weil wir sind ein Wesen, das in die Zeit gestellt ist und das um den eigenen Tod weiß. Und das erfordert bestimmte Strategien, Wie wir, da wir ja in Gedanken in die Zukunft reisen können und auch in Gedanken in der Vergangenheit sind, wie wir mit unserer Endlichkeit und unserem drohenden Schmerz, der früher oder später auf uns zukommt, also das, wovon der Analytiker Viktor Frankl gesagt hat, dass die tragische Trias des Menschen, Schuld, Leid und Tod, die können wir antizipieren. Das heißt also, wir wissen, eines Tages blüht uns das. Da wird uns ein lieber Angehöriger wegsterben oder wir werden selber auf dem Totenbett liegen oder wir werden Krebs kriegen und wir werden Schmerzen haben und wir werden Verlust erleben und wir werden zurückschauen auf unser jüngeres Selbst und wir werden Schuld empfinden. Und wie geht der Mensch damit um? Das ist sozusagen die spannende Frage. Und das, da sind wir schon mitten im Thema Religion. Und wenn das kein Adressat mehr hat, also wenn das sozusagen, da zitiere ich auch im Gunnar-Buch, zitiere ich Eugen Drewermann, der im Grunde genommen sagt, es braucht rituelle Ableitungen in Form von spirituellen, rituellen Handlungen, wie wir diese Schuld- und Todesfrage befrieden. Und wenn die in der säkularen Gesellschaft nicht mehr da sind, dann wird es irgendwie vogelig, weil wir unser religiöses Bedürfnis externalisieren und auf andere Themen übertragen, wie zum Beispiel die Klimakrise. Und dann können wir sozusagen dort unser religiöses Bedürfnis leben nach Gemeinschaft. Wir können einen Ablasshandel betreiben, indem wir sagen, wir sind jetzt aber richtig gut geworden, weil wir haben uns ein E-Auto gekauft oder wir fahren Lastenfahrrad und so. Das heißt, es gibt religiöse Rituale der Neuzeit, über die Gunnar ja viel auch geschrieben hat, die uns ein Surrogat von Spiritualität ermöglichen.
Es wird die Schöpfung selbst zum Gott erklärt. Das sind ja die Leute, die dann sagen, ja, die Mutter Natur hat jetzt eine Absicht, was ja Quatsch ist. Aber dann sagt man, nee, der Planet will so und so aussehen oder der Planet will so und so sein. Und wir bösen Menschen, wir sorgen dafür, dass die Absicht des Planeten sich nicht manifestieren kann. Und das ist so verrückt. Man redet wirklich mit diesen Materialisten eigentlich wie mit religiösen Fanatikern, die jetzt
So
einfach
ist es.
sagen, Mutter Natur ist die neue Göttin und ich bin zufällig gerade der Prophet, der genau weiß, was Mutter Natur will, weil ich gestern noch mit Mutter Natur Kaffee getrunken habe.
Das ist der Punkt. Und der Punkt ist, dass sich bei diesem Weltbild der Mensch immer schuldhaft ins Verhältnis setzt. Das ist ja das Religiöse. Das ist das, worüber Eugen Drewermann so viel geschrieben hat. In der Klimaerzählung, wir kennen ja alle diesen Witz, so der Planet hat Homo sapiens, hahaha, aber bald ist es wieder vorbei. Das heißt also, dieses Ideal, die Natur an sich wäre ohne den Menschen perfekt, aber der Mensch ist der große Störfaktor. Und dieses tiefen psychologische Moment, was natürlich sich kaum besser greifen lässt als in der CO2, also in der einzig anthropogen verursachten Klimakrise, haben wir ein unsichtbares Element, das direkt mit dem Leben verknüpft ist, weil alles genuin Lebendige, was uns Menschen ausmacht, verbraucht CO2. Das heißt also, wir sind unmittelbar schuldig, nur weil wir schon atmen und auf die Welt kommen und irgendwas verzehren, ja, sind wir schon automatisch schuldig. Und diese Form von Schuldsublimierung, die bräuchte spirituelle Ableitung. Und da wir die in der säkularen Gesellschaft nicht mehr haben, haben wir diese Auswüchse. Und dahinter steht natürlich ein unglaublicher Selbsthass und eine unglaubliche Selbstablehnung, die dann eben tatsächlich bis hin im übertragenen Sinne zu solchen Fantasien sich hochstilisiert wie die Fulda-Linie in meinem Roman. Also letzten Endes, die wirklich in einem Massensuizid endet. Also der Nero-Befehl, wo es eigentlich doch am besten wäre, wir fangen schon mal mit Deutschland an. Deutschland auszulöschen wäre doch eine ganz gute Idee. Wäre gut für das Klima.
Aber wir finden diese Überzeugung ja in unglaublich vielen Ideologien. Wir kennen doch den berühmten Satz, die Idee ist ganz gut, der Mensch ist das Problem. Der Satz ist eine Vollkatastrophe. Die Idee ist ganz gut, der Mensch ist das Problem. Nee, der Mensch ist da. So, und er soll Verantwortung übernehmen und vor allem den Schmerz akzeptieren. Ich finde das einen ganz zentralen Moment. Und das haben wir am Anfang auch bei dieser Kunststudentin angesprochen. Es gibt unfassbar viele Menschen, die nicht mehr in den Schmerz hinein wollen. Dabei ist es doch so eindeutig, wenn wir nicht das Glück haben, vorher zu sterben, dann werden wir alles, was wir lieben, verlieren. Alles, was wir jetzt lieben, wird uns irgendwann Schmerzen bereiten, weil wir es verlieren werden. Und am Ende verlieren wir uns. Und genau damit wollen sich Menschen nicht auseinandersetzen. Und deswegen schaffen sie so eine Illusion von Unsterblichkeit. Und das ist ja wieder auch bei Corona passiert. Dass die Leute dann gesagt haben, wir dürfen nicht krank werden, wir müssen zu Hause bleiben. Und das ist ja auch spannend. Was wäre denn, wenn wir irgendwann ein Mittel erfinden würden, womit der natürliche Alterungsprozess aufgehalten werden würde? Dann würde doch kein Mensch mehr das Haus verlassen. Weil man könnte ja immer noch sterben an Unfällen oder an irgendetwas, also an Dingen, die da draußen passieren können. Also bleibt man lieber zu Hause. Gerade die Unsterblichen wären ja so feige, dass sie gar nicht mehr leben würden, weil im
Genau.
Leben könnten sie ja sterben.
Genau. Und das ist wirklich der zentrale Punkt, dass du nämlich als Erwachsener hoffentlich irgendwann gelernt hast und die Erfahrung gemacht hast, dass das Leben in gewissen Bereichen unverfügbar ist. Es ist unverfügbar. Das heißt, du kannst bestimmte Dinge nicht ändern. Bestimmte Dinge kannst du ändern, wie dieses Gebet von dem Nibur, dass man doch eigentlich im Leben herausfinden muss, wo ist dein Einflussbereich und dafür hast du eine Verantwortung und die kannst du ändern und die anderen Dinge musst du ein Stück weit abgeben. Und ein Merkmal von Infantilität ist ja, dass Kinder sich für allmächtig halten und sagen, das will ich jetzt aber nicht und das soll jetzt aber passieren. Und ich will jetzt, dass die Ukraine komplett geräumt wird von den Russen und die Krim müssen sie auch noch frei machen und ich will dies und ich will jenes und ich will die Klima Katastrophe aufhalten und so weiter. Das heißt, auch die Tatsache, dass der Klimawandel stattfindet, aber möglicherweise viele und andere Ursachen hat, die nicht ohne weiteres mal eben mit irgendwelchen Agenten in den Griff zu kriegen sind, das ist der Tod gegen diese Philosophie der Selbstbemächtigung, weil die Menschen, die infantileren oder narzisstischen, können diesen Gedanken der Unverfügbarkeit nicht ertragen.
Kai, so heißt dein Roman, KAI, alle drei Buchstaben groß geschrieben. Aber natürlich auch, sei erinnert an dein Buch, Habe ich genug getan, in Memoriam Gunnar Kaiser. Beide Bücher sofort kaufen, lesen, eine Empfehlung von mir. Und ich bedanke mich bei dem Autor dieser beiden Bücher für das Gespräch. Vielen Dank, Raymond Unger.
Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ebenso. Ich bin mal gespannt, wie der Roman ankommen wird, weil ich weiß, dass ich in einer eher humorlosen Gesellschaft gerade lebe. Und wenn man keinen Humor hat, dann kann man sich richtig über den Roman ärgern. Weil man kennt das
Ja.
ja von Kurt Tucholsky, wenn jemand einen guten Witz in Deutschland macht, sitzt die halbe Nation zu Hause und, wie heißt es, nimmt übel.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt.